zählt nicht oder Gott gibt ohne zu zählen. Ich will eine kleine Geschichte erzählen zuerst einmal. Ich bin in Jerusalem in einer messianischen Gemeinde und dieser Pastor zeigt mir den Gemeinderaum und dann frage ich, wie viele Leute kommen so zu dir am Sabbat im Gottesdienst. Dann sagt er, wir haben 250 Stühle und müssen also noch 30, 40 dazustellen. Ich habe gesagt, gut. Ich habe nicht gefragt, wie viel. Also hat mir keine definitive Antwort gegeben. Dann gehen wir weiter und sage, ja, sagen wir mal, wie viel kommen am Sabbat zu im Gottesdienst? Ja, sagt er, wir haben 250 Stühle, die stehen im Raum und wir müssen in der Regel 30 bis 40, manchmal auch sogar mehr Stühle dazustellen. Ich habe gesagt, Bruder, red doch nicht in Gleichnisse mit mir. Sag mir wirklich, wie viel kommen tatsächlich? Dann sagt er, weißt du, wir Juden, wir dürfen Menschen nicht zählen. Wir dürfen Stühle zählen, wir dürfen Tiere zählen, wir dürfen Häuser zählen, wir dürfen Bäume zählen, aber Menschen werden bei uns nicht gezählt. Menschen werden nicht gezählt, wie viele da sind. Manchmal ist einer mehr wie die ganze Welt. Und Gott zählt nicht, und diesen Satz habe ich mir dann gemerkt, Gott zählt nicht, Gott wiegt. Gott zählt nicht, Gott wiegt. Und das war eine große Wahrheit, die ich da gelernt habe. Also auch hier, heute Gott gibt ein gerüttelt und geschüttelt Maß. Also Gott sagt nicht, du kriegst so und so viel. Nein, nimm alles, was mein ist, ist auch dein. Aber zuerst einmal möchte ich euch einladen, noch zu den Gottesdiensten hier im Haus. Wir haben ja immer Mittwoch Gottesdienst, 16 Uhr, Freitag 19 Uhr und Samstag 19 Uhr und Sonntag 10 Uhr. Wir sind also sehr fleißig. Also wir gehen in den Gottesdienst, weil wir die Zeit auskaufen möchten und wir möchten lernen aus dem Wort Gottes. Also morgen, vergisst nicht eure Uhren umzustellen. Also ihr dürft eine Stunde länger schlafen mit Genehmigung. So stellt eure Uhren richtig und kommt dann im Gottesdienst und erwartet auch etwas. Man muss auch, wenn man im Gottesdienst geht, muss man immer was erwarten. Ohne Erwartung bringt nichts. Wenn du keine Erwartung hast, wirst du auch nichts bekommen. Ich gehe auch nicht shoppen oder einkaufen und sagen, ja, ich gehe heute nochmal spazieren, guck mal, was die heute alles haben. Nein, ich habe ein festes Ziel, ich erwarte etwas, habe so und so viel Geld bei mir und das gebe ich aus und das will ich haben. Ich weiß noch, als die Wende kam, dann sind unsere lieben DDR-Freunde einfach durch die Supermärkte mit dem Schiebewagen gewandert. Wir gucken nur, gekauft haben sie nichts, die haben nur geguckt. Also komm nicht in Gottesdienst zum Gucken, sondern zum Erleben, zum Erfahren, zum Einkaufen, sowas mitnehmen für nach Hause. So, am Morgen wird das Thema sein, wisse, was Gott alles tun kann. Gott ist ein fähiger Gott. Ich bin also überrascht, was er alles so macht. Also nicht nur, dass er die Schöpfung gemacht hat und dass er einen Fisch da beim Jonah mal verschafft hat oder sonst was. Nein, Gott ist sehr aktiv. Gott ist sehr aktiv, Gott ist auf dem Plan und Gott arbeitet jeden Morgen, jeden Abend, jeden Mittag. Er ist immer da, er guckt nach uns. Also was macht Gott alles? Was sind seine Aufgaben? Ich werde die Eigenschaften Gottes nehmen und die werde ich versuchen, das an seine Taten festzunageln. Allwissend. Er weiß alles, er kann alles offenbaren, er kann alles ans Licht bringen, er kann alles so glatt biegen und er weiß die Zusammenhänge, er kennt alles. Also was kann Gott alles noch tun? Am Mittwoch wird das Thema sein, deine Erlösung kommt noch. Manche Menschen denken, wann werde ich endlich mal gesund? Wann werde ich endlich mal stark? Wann werde ich endlich mal reich? Wann werde ich mal endlich so geistlich und so vollkommen und so vollendet? Die Erlösung kommt erst, wenn du bei Jesus bist. Bist du all das, was du erwartest. Hier sind nur so Anzahlungen kriegst du hier. Hier kriegst du nur Anzahlungen. Das Vollkommene, das Endgültige, die Vollendung wird erst kommen. Wir sind auf dem Weg zur Vollendung. Und dann Freitag, Gott bringt dein Leben zu neuer Blüte. Dann am Samstag habe ich ein bisschen über Gebet und so weiter und dann über einen geistlichen Kampf und geistliche Kriegsführung. Amalek, dein Feind in der Wüste. Du bist hier in dieser Welt und da ist ein Widersacher da, der hinter dir her ist, der dich nicht durchlaufen lässt oder durchziehen lässt durch die Wüste. Der Teufel stellt sich dir quer in den Weg. Und ich will zeigen, wie man Amalek besiegt. Du musst die Kampfführung Gottes kennen. Und Gott kämpft nicht mit Waffen, Gott kämpft nicht mit Kanonen. Nein, Gott kämpft mit emporgehobenen Händen. Und als Moses die Hände aufhob, siegte das Volk Gottes. Und sobald seine Hände schlapp wurden, siegte der Feind. Also über diese Dinge werde ich sprechen. So, heute, Gott gibt ohne zu zählen. Gott ist ein reicher Gott, super reich ist er. Meines Gold und Silber, sagt er, stell dir mal vor, Gott gehört alles. Wenn er den Hahn irgendjemand zudreht, dann ist es kalt und dann friert er. Und Gott lenkt Menschenherzen wie Wasserbäche. Das ist also Gott, was er kann. In Daniel Kapitel 4, Vers 29 ist eine interessante Geschichte. Nebukadnezar bildet sich was ein. Ich, der Nebukadnezar, kannst ja lesen hier im Pergamonmuseum an den Tore von Babylon. Da steht jetzt diese Widmung. Ich, Nebukadnezar, habe diese Stadt gebaut, diese Tore gebaut. Und das war gewaltig, was er gebaut hat. Und da lacht Gott. Gott lacht nur, wenn solche kleine Pünfke wie Nebukadnezar, Stalin, Hitler, Mao Zedong oder wer das auch immer ist, sich so einbildet. Ich habe das gemacht. Und in Daniel Kapitel 4, da heißt es, dass der Höchste Gewalt hat, oder da muss Nebukadnezar zugeben, über Königreiche und Menschen und so weiter. Und er gibt die Königreiche, Macht und Gewalt, wem er will. Wem er will. Gott teilt es. Und wenn er merkt, Frau Merkel taugt nichts, wird abgesetzt, kommt jemand anders. Und wenn der andere nichts taugt, wird abgesetzt, kommt jemand anders. Und so weiter. Und Gott gibt, wem er will. Ohne Demokratie. Und ohne Diktatur. Weißt du, da Königreiche werden gestürzt, Königreiche werden aufgebaut und die kommen und vergehen. Guck mal, wir haben im letzten Jahrhundert, ich sag's ja 100, so 50 Jahre, 60 Jahre, wir haben gesehen, wie viele Reiche vergangen sind. Weißt du, dass das Deutsche Reich ist nicht mehr da, Frankreich nennt sich nur noch Frankreich, aber es ist keine Monarchie und so weiter. Die Reiche sind vergangen und Gott gibt, wem er will. Und je mehr sich die Leute einbilden, desto weniger kriegen sie. Gott ist ein Geber, er kann es wirklich sich leisten, auszuteilen, wem er will. Gott tut, was er will. Tut das auch, was er will. Man kann ihm keine Vorschriften machen, so und so. Er tut Wunder. Er tut Großes. Er tut Kleines. Manchmal tut er gar nichts. Und das ist auch schlimm. Ich denke nur, die Israeliten hatten 400 Jahre von der babylonischen Gefangenschaft bis Jesus kam, wo Gott geschwiegen hat. Gott hat nichts getan. Es ist nichts passiert. Da ist kein Prophet aufgetreten. Gar nichts. Gott gibt reichlich. In Lukas Kapitel 8, Vers 4 bis 15 ist die Geschichte von dem Seemann, der übers Feld geht und sieht, der guckt gar nicht hin, wo der hinstreut. Da fiel etliches auf dem Weg, etliches unter den Dornen, etliches unter den Disteln, etliches auf das Steinige und etliches auch mal auf dem guten Boden. Der Seemann streut. Gott ist so großzügig, dass er so viel Energie freisetzen kann. In einer einzigen Sekunde, was wir in 100 Jahren nicht mehr verbrauchen können. Denk nur an die Sonne, wie viel Energie die Sonne freisetzt. Mit einem Schlag. Und was kann Gott alles tun? Gott kann mit einem Wort, er spricht, es werde Licht und es wird Licht. Also es reicht. Seine Worte sind Mächte. Gott kann sich verschwenden in jeder Hinsicht. Die Natur ist verschwenderisch, wenn du anguckst. Die Natur ist sehr verschwenderisch. Nur um einen Apfelbaum zu vorzupflanzen, da wird der ganze Baum voller Äpfel und voller Früchte und voller Samen und voller Saat. Also Gott verstreut sich, Gott verspielt sich, Gott verplempert sich. Gott ist ein großer Gott. Wenn Gott ein Berliner wäre, würde er sagen, er kleckert nicht, er glotzt. Gott glotzt. Er ist so großzügig in allen Sachen, kann sich verschwenden. Der Seemann wirft mehr Samen auf den Boden, als es überhaupt aufgeht. Und das trägt dann 60-fältig Frucht, dann 100-fältig Frucht, etliches und etliches gar nichts, etliches wird aufgepickt von den Vögeln. Alles, was Gott hat, ist unendlich, kommt aus der Ewigkeit, alles ist unendlich, hat so viel Zeit, kann sich Zeit lassen, deshalb ist es, Gott rechnet nicht, Gott zählt nicht, Gott, da Minute, ein Tag oder eine Stunde in der Gegenwart Gottes oder ein Tag, wir sind wie 1000 Jahre bei Gott. Was ist bei Gott Zeit? Das hat er reichlich. Und er gibt uns Zeit, also auch uns als Menschen. Gott lässt sich so viel Zeit, ein ganzes Menschenleben lang, dass ein Mensch einfach, ja, ihn weglaufen kann, ihm aus dem Weg gehen kann und der letzte Minute irgendwann schnappt er sich dann und holt sich dann diesen Mann oder diese Frau. Und wir müssen deshalb also dankbar sein, dass Gott so viel Geduld mit uns hat. Für uns natürlich, er redet 2 oder 3 Mal ganz besonders. Ich würde sagen, 300, 400 Mal redet er besonders, wenn du genau anguckst, wie Gott mit Menschen redet. Die meisten haben gar keine Ahnung, wie Gott mit einem Menschen spricht. Aber Gott redet. Weißt du, da ist da jemand, eine Legende oder Geschichte, der Tod kommt zu ihm und klopft an die Schulter und sagt, du, ich bin beauftragt, dich zu holen. Dann sagt er, nein, du, jetzt noch nicht, gib mir Zeit. Und dann macht er eine Abmachung. Du meldest dich rechtzeitig, wenn du mich wiederholen willst. Also jetzt nicht, heute nicht. Und der Tod sagt, gut, ich werde mich melden rechtzeitig. Und ich werde mich dreimal ankündigen, mindestens, bevor ich dich hole, das nächste Mal. So, und dann kommt der Tod wieder, nach Jahren. Und dann sagt der Mann, aber du hast dich nicht angemeldet. Doch, als du krank wurdest, da hast du schon gespürt, es geht mit dir langsam zu Ende. Und er sagt, ja, aber das habe ich nicht vernommen. Weißt du, und so, dann sind so kleine Sachen gewesen, so kleine Dinge passiert. Weißt du, und wir reagieren nicht drauf. Gott redet in so mannigfaltiger Art und Weise, aber wir hören nicht hin. Wir denken, ja, das ist normal, Lauf der Dinge, was es auch immer ist. Gott gehören Himmel und Erde. Gott ist so reich. Meines Gold und Silber. Also die Erde ist sein Fußschemel. Überleg einmal was, wie Gott die Erde betrachtet. Wenn du vom Weltraum aus die Erde siehst, ist ein kleiner Punkt, ein Klacks, Staubkörnchen. Du siehst was gar nicht. Da sind andere Planeten, Fixsterne, viel, viel größer als die Erde. Und doch, was ist die Erde, dass Gott gerade für diese Erde seinen Sohn gab, dass er so viel investiert hat in diese Erde. Gott liebt diese Erde und gibt sich so viel Mühe um die Erde, um die zu erlösen. Muss was Besonderes sein, die Erde. Und derweil hat er Milliarden von Sternen. Könnte doch zufrieden sein. Aber nein, er will die Erde haben. Dieses Körnchen Erde. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Würmchen. Der kommt und geht wie Gras, sagt uns die Bibel. Was ist der Mensch, dass du dich seiner erinnerst, dass du dich so um ihn kümmerst, dass du Jahre, Jahrzehnte, fast ein ganzes Jahrhundert nachgehst und ihn versorgst mit allem, was er braucht. Und das reichlich sogar. Wenn wir so unser Leben anschauen, wir sind reichlich versorgt. Alle miteinander. Wir leben königlicher wie die Könige von einst. Überleg einmal. Wir brauchen nur die Heizung aufdrehen und es ist schon warm. Wir müssen Mikrowelle, wir schieben unser Essen ein und es ist ein paar Minuten warm. Oder Wäsche waschen. Da gibt es Waschmaschinen. Früher hat man am Waschbrett irgendwo gewaschen, am Wasser und dann Trockner. Und weißt du, so viel Luxus. Wir haben so viel Luxus. Wir leben königlicher als die Könige von einst. Und doch sind wir manchmal so undankbar und unzufrieden. Und Gott gibt immer mehr. Gott gibt immer mehr. Überleg einmal, wie viel Gott dir schon in deinem Leben gegeben hat. Wie viel du gegessen hast und was du schon aufgegessen hast. Wenn du das alles zusammen addieren würdest, was du in 50 Jahren isst, 5, 6 Ochsen, verstehst? Und nur die Schnitzel. Also, und Gott lässt wachsen, wie viele Tonnen Kartoffeln oder Mehl. Gott gibt es für den Menschen, alles für den Menschen. Wegen Gott. Also, wenn du Gott anschaust, dann siehst du, wie großzügig er ist eigentlich. Er gibt, und zwar ohne zu sparen, zu knausern und so weiter. Und dann macht er Ausnahme noch wegen dir. Wegen dir macht er noch so viel Nebensächliches, was er doch noch tut, in seiner Weisheit, in seiner Vollkommenheit und so weiter. Er hat große Gedanken. Ich habe nicht Gedanken des Leides, sondern Gedanken des Friedens mit dir. Wenn du das richtig so verstehst, Gott will nicht deinen Schmerz und dein Unglück und deine Schwierigkeit. Nein, er will, dass du lustig bist, dass du ausgelassen bist und gelassen bist und dass du fröhlich deine Straße ziehst. Das ist Gottes Wille. Und Gott gibt. In 1. Korinther Kapitel 1, Vers 21, wegen dieser Weisheit und so weiter, hat er einfach eine törichte Predigt genommen, um dich zu retten. Und er nicht mit großen Worten kam, Paulus nach Korinth, sondern er sagt, wegen der törichten Predigt hat es Gott gefallen, die Weisheit dieser Welt zunichte zu machen. Nur eine einfache Botschaft. Ich denke nur an den großen Prediger Spurgeon, wie der zum Glauben kam. Die Geschichte überliefert uns, oder ist uns überliefert, wie dieser Mann zum Glauben kam, so ein brillanter Kopf, also der Prediger Spurgeon, der in London Jahrzehnte gepredigt hat, voller Dynamik und Elan. Und seine Bekehrungsgeschichte ist ganz einfach. Er will endlich mal in die Kirche gehen, mal Gottes Wort hören. Und dann kommt er in die Kirche und dann ist der Pastor nicht da. Und dann predigt ein Ältester und liest, und weil er sich nicht vorbereitet hat richtig, schlägt einfach die Bibel auf und liest, und Adam zeugte den und den, und der zeugte den und den vom Stammregister im Neuen Testament, dem Leben, den Stammbaum, liest er, der zeugte den und den und starb, lebte und so viele Jahre und starb, dann denken die Leute, endlich ist mal ein Fremder im Gottesdienst, also die Gemeinde. Und jetzt muss er so eine törichte Predigt nehmen und so weiter. Und bei dieser Predigt, er zeugte den und den und lebte so lang und starb und so weiter und zeugte den und den und starb. Und dann sagt einer, guck mal, jetzt endlich Könnten wir jemanden zum Herrn führen und da soll er evangelistische Predigt bringen? Nein. Was passiert? Spörtchen bekehrt sich. Dem ist plötzlich ein Licht aufgegangen. Was ist das Leben? Geboren werden, zeugen und wieder sterben. Geboren, zeugen und sterben. Geboren, zeugen und sterben. Das ist das Leben. Und das war die Wende seines Lebens. Als er merkte, Gott benutzt törichte Predigten, das kann er sich leisten. Ein Dummkopf kann er benutzen, um einen cleveren Mann, einen gebildeten Mann zum Glauben zu führen. Und ich erlebe das immer wieder, dass Gott manchmal Menschen nimmt, die sehr einfältig sind, sehr schlicht sind, sehr naiv sind, sehr tollpatschig sind. Aber da kommen intelligente Leute zum Glauben, Professoren. Wenn ein Professor predigen würde, würden die nie zum Glauben kommen, weil er zu intelligent spricht. Aber jemand, der aus dem Herzen spricht, und genau das ist es, was von Herzen kommt, geht in den Herzen und erreicht die Herzen. Und Gott, deshalb ist Gott so großzügig. Er lässt ja nicht das Äußere ist ihm so wichtig, sondern das Herz. Er sieht nicht die Person an, den Menschen, sondern er sieht das Herz an. Mir ist einmal passiert, ich war auf eine Jugendkonferenz da irgendwo bei Hamburg, also vor vielen, vielen Jahren, noch von Süddeutschland komme ich hin mit und so weiter. Und da spricht, wird ein Pastor predigen, habe den ich nie gehört, nie gekannt. Und dann kommt ein so puckliges Mensch nach vorne und denke, und das soll Jugendpastor sein, das soll eine Konferenz halten und so weiter. Du, aber als er dann aufstand, der stand dann vorne, hat sich aufgerichtet und fing an zu predigen. So eine Dynamik, da lagen die, alle, ein großer Teil der jungen Leute waren auf die Knie. So hat er gepredigt. Und da muss nichts Gewaltiges sein. Gott kann sich leisten, mit leere Krüge, mit Fackeln, mit 300 Mannequins, da eine riesige Armee wie die Midianiter durch Gideon in die Flucht zu schlagen. Gott kann sich das leisten. Gott braucht keine Massen. Wir denken manchmal, er braucht eine Massen. Nein, Gott ist so großzügig, er braucht nur irgendjemand, der sich gebrauchen lässt. Einfach, der auf Gott hört, der sein Herz auf dem rechten Fleck hat. Der geht, wenn er sagt, und kommt, wenn er sagt. Gott braucht nur willige, bereite Menschen. Also, es gefiel Gott, 1. Korinther 1, 21, durch seine große Weisheit, also die Weisen haben Gott nicht erkannt, aber es gefiel, dass er durch die Torheit der Predigt Menschen zum Glauben brachten oder errettete. Es gefällt Gott, durch Schwäche zu wirken. Gott kann sich das leisten, in einem Schwächlinge. Und deshalb, Bruder, Schwester, wenn du schwach bist, lass dich nicht entmutigen. Gott gebraucht dich. Gott hat immer die Schwachen benutzt. Gott hat nie die Starken benutzt. Die Starken sind viel zu eingebildet, viel zu arrogant, viel zu selbstsicher. Gott braucht Menschen, die ängstlich sind, verzagt sind, die sagen, ich weiß nicht, wird das recht werden, wird das alles gut werden, wie wird das wohl werden? Und solche Menschen gebraucht Gott. Gott gebraucht die Kleinen, als wenn du nur 1,50 Meter bist. Danke Gott. Gott braucht nicht einen Riesen wie Goliath und so weiter. Da kommt der kleine David, der macht es schon. Weißt du, hier in Berlin, da ist ein Professor, der beweist, will in der Humboldt-Universität beweisen, dass es keinen Gott gibt und macht eine Vorlesung und so weiter und hängt ein Plakat draußen, steht, also hier wird bewiesen, dass es keinen Gott gibt und. Und da kommt ein junger Mann aus Sachsen oder da hinten zur Sachsen, Thüringen, er läuft vorbei, ist ein Grobschmied und denkt, naja, heute Abend habe ich nichts vor, war gläubig, hört sich das an, was wird der Professor sagen? Es gibt keinen Gott, also für mich gibt es Gott, sagt er. Und ich gehe hin und horche mal das an. Und dann horcht er sich an und dann sagt er, jetzt habe ich so Gott gelästert, dieser Professor, jetzt habe ich Gott so gelästert, wenn es einen Gott gibt, soll er jetzt einen Engel schicken und mir eine Ohrfeige geben dafür. Dann steht, Hufnagel hieß er, und dann steht der Hufnagel auf, als Grobschmied, mit seiner Bratzen, geht nach vorne und klebt dem Professor eine Ohrfeige und sagt, schönen Gruß vom lieben Gott, da schickt, wegen solcher Leute schickt er keinen Engel, das kann auch der Hufnagel erledigen. Verstehst du? Und da war die ganze Show gestohlen. Verstehst du? So kann Gott so praktisch das Blatt wenden. Da haben alle plötzlich kapiert und was begriffen, das ist in die Geschichte eingegangen. Und seine Rede für den Professor, inzwischen ist alles viel widerlegt. Und war alles null und nichtig. Der Hufnagel hat es erledigt. Und Gott gebraucht manchmal Hufnagels, die einfach das tun, was im Herzen drin ist, was sie fühlen, was sie empfinden. Also lass dich nicht entmutigen, jetzt hat er so Gott gelästert. Gott kann sich leisten, dass er Unmündige benutzt, Kinder benutzt. Ich werde nie vergessen, wir hatten Kinderfreizeit und da sind ein Junge und ein Mädel erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Und die kommen nach Hause und der Vater hat MS gehabt, Multiple Sklerose und glaube ich 4, 5 Kinder gewesen. Und das waren die zwei, die in der Freizeit waren. Und die sagen, Papa, leg dich hin, wir haben den Heiligen Geist, wir werden für dich beten und du wirst geheilt werden. Und natürlich hat der Papa sich hingelegt auf der Couch, das Mädel vorne und der Junge hinten, die Hände aufgelegt und so weiter und gebetet, Papa, im Namen Jesus, steh auf, bist geheilt. Und er war geheilt, der kam zu mir in der Gemeinde für eine lange Zeit und war gesund. Weißt du, das Gebet der Kinder, wenn Erwachsene nichts mehr taugen, benutzt Gott die Kinder. Wenn die Professoren nichts mehr taugen, benutzt Gott Hufnagels. Verstehst du, Gott benutzt andere, Unbündige. Gott benutzt irdische Sachen, unvollkommene Sachen, verlorene benutzte Menschen, die wir vielleicht abgeschrieben haben. Ja, der, guck mal, der Zachäus ist so ein Mann, den Gott benutzt hat, um eine Botschaft weiterzugeben. Ich muss in deinem Haus einkehren. Und plötzlich wollen wieder Gutmachung und vielen anderen Dingen, was da passiert ist. Immer wenn wir in der Bibel einen Namen lesen, in den Evangelien, dieser Mann war in der Gemeinde. Wenn es heißt, da war ein Blinder, dann war es einer von vielen Blinden. Aber wenn ein Name drin steht, der Bartimäus, der blinde Bartimäus und so weiter, der war später in der Gemeinde, der erzählt Leute, ich war blind und ich bin sehend geworden. Ich bin hörend geworden, ich bin glaubend geworden. Ich denke, guck mal, das ist, finde ich, fantastisch. Menschen, die nichts sind, die gebraucht Gott. Vielleicht war der Simon von Kyrene, war auch in der Gemeinde, seine zwei Söhne waren nachher sogar Aposteln. Der kommt nach Hause und er sagt, lieber Gott, ich möchte was Besonderes tun. Und dann kommt er und wird vom Soldaten angehalten und sagt, du da, trag mal sein Kreuz. Und dann trägt er für ein paar Minuten das Kreuz und er geht in die Heilsgeschichte ein. Jesus brach zusammen, konnte das Kreuz nicht tragen. Du siehst also, Gott gebraucht Menschen, die gerade so unterwegs irgendwo sind. Und hat genug Leute. Gott hat genug Leute. Weißt du, weil die einen versagen, nimmt sich Gott sich andere. Und das habe ich erlebt, als ich Jesus People Bewegung war, habe ich einfach erlebt, die ganzen geistlichen, religiösen, frommen Stundisten und Pietisten und was sie alle für Isten waren, und so weiter, die haben das nicht kapiert. Und da kommen die Hippies. Zuerst haben sie Haschisch geraucht und dann preisen sie Gott in anderen Sprachen und predigen das Evangelium an der Straße und verkündigen, Jesus ist hier, Jesus lebt, Jesus ist lebendig. Gott weiß, was uns fehlt. Deshalb, er hat die Fülle und er hat immer eine Ergänzung. Wenn der eine abfällt, hat er noch 10 andere, die darauf warten, nur auf seine Stelle. Er ergänzt immer wieder, er erfüllt uns mit dem Geist und er erfüllt Leute, die gar nicht würdig sind, die gar nicht verdient haben. Wo wir denken, der müsste jetzt das haben. Nein, der kriegt das nicht, aber der es nicht würdig ist. Ich habe in Rumänien, halte ich einen Gottesdienst oder einen Jugendgottesdienst soll ich halten. Und in diesem Jugendgottesdienst, da habe ich rausgekriegt, das sind einige Leute, die haben gebetet und gefastet für den Heiligen Geist. Und dann mache ich den Aufruf, wer möchte den Heiligen Geist haben? Und dann kommen Leute nach vorne und da kommen zwei Mädels in Hosen. In der Gemeinde war es Sünde, in Hosen zu gehen als Frau. Eine Frau trägt nicht mehr eine Kleidung. So, und so war das in dieser Gemeinde. Und da stehen zwei Schwestern gleich auf und sagen, nein, ihr seid nicht würdig. Also, und sie sollen sich setzen. Und sagen, nein, wenn die aufgestanden sind, lass die stehen. Die sollen auch den Heiligen Geist haben, auch wenn sie in Hosen stehen. Also Jeanshosen. Und weißt du, die zwei haben den Heiligen Geist bekommen und die anderen haben keinen Heiligen Geist bekommen. Weil man dachte, die sind würdig. Gott schaut nicht auf die Klamotten, Gott schaut aufs Herz. Gott schaut aufs Herz, Gott schaut nicht, was wir tragen oder was wir nicht tragen, sondern was sind wir. Gott schaut das Herz und die zwei waren bereit, auch wenn sie nicht so vollkommen waren. Also vergiss das Äußere. Gott schaut nicht auf das Äußere, Gott schaut nicht auf die Zahlen, wie viele es da sind. Wenn es nur zwei zusammenkommt, Jesus sagt, wo zwei oder drei eins werden. Und das ist, was Gott segnet. Gott segnet nicht die Masse. Weißt du, es ist schon schwierig, zwei, drei zusammen zu kriegen auf einen Nenner. Weißt du, was Bruchrechnen ist? So verstehst du, den gemeinsamen, größtmöglichen oder kleinstmöglichen gemeinsamen Nenner zu finden. Das ist schon schwierig. Und jetzt hast du 1000 Leute. Und jetzt musst du 1000 Leute auf einen Nenner zu bringen. Vergiss es. Entweder du wendest die Gesetze der Gruppendynamik an, aber das ist nicht der Heilige Geist. Oder der Heilige Geist schafft es, alle eins zu machen, aber da glaube ich nicht. Da gibt es immer ein paar Judasse und ein paar Teufel dabei, die da drunter sind. Und ein paar Bösewichte und ein paar Egoisten und so weiter. Alle auf einen Nenner zu bringen. Ist also, aber Gott kann sich das leisten. Nur einen, der glaubt, einen, der Gott gehorcht, einen, der seinen Weg geht, den kann er segnen. Gott kann natürlich auch Massen segnen. Deswegen kein Problem. Gott weiß, was uns fehlt, was wir brauchen, wo wir stehen. Er weiß, was uns zu schaffen macht. Er weiß, wo unser Schuh drückt. Er weiß das alles. Weißt du, und Gott kann sich das leisten. Gott ist ein großzügiger Gott. Ich möchte, dass du Gott verstehst, was Gott ist. Gott ist ein großzügiger Gott. Gott kann sich leisten, den Satan zu erschaffen, den Teufel zu erschaffen oder den Teufel zuzulassen, dass der Teufel Teufel ist. Also eigentlich, wenn ich der liebe Gott wäre, ich würde sagen, Satan, du, aus mit dir, vorbei. Aber nein, er lässt das Spiel, dass er Satan noch weiterspielt und noch Menschen quält und Menschen versucht und Menschen angreift und dergleichen. Gott kann sich das leisten. Denn denk an die Geschichte von Hiob. Gott kann sich leisten, dass der Satan Hiob so piesackt und so quält. Er kann es sich leisten, weil er weiß, mein Hiob wird es überleben. Mein Hiob schafft es. Und eigentlich, der Satan ist unser Tester. Weißt du, Gott wüsste nicht, was in uns drinsteckt, wenn es nicht den Teufel gäbe, der uns versucht, der uns anficht, der uns immer wieder ein Bein zu stellen versucht. Gott erlaubt die Existenz der Gottlosen. Also wenn ich Gott wäre, ich würde keinen Gottlosen erlauben und denen nicht die Sonne noch geben. Verstehst du, Gott lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Stell dir mal das vor. Und er ist so großzügig, er lässt über alle die Sonne scheinen, auch über die Gottlosen. Und manchmal kriegen die Gottlosen mehr Sonnenschein wie ich. Und ich bin neidisch auf sie. Oder wie geht's den Gottlosen so gut? Verstehst du? Die Gottlosen haben keine Hoffnung, sie haben keine Ewigkeit. Deshalb hat Gott erlaubt, dass es ihnen hier auf dieser Erde ein bisschen besser geht als dem Durchschnitt. Ohne Satan wüsste Gott nicht, was echt und nicht echt ist oder wahr und nicht wahr ist. Ob wir ihn lieben, Gott lieben oder nicht, ob wir Gott vertrauen oder nicht, ob wir eine ganze Sache mit Gott machen oder nicht. Weißt du, wenn du nicht angefochten wärst und keine Anfechtung hättest, wüsstest du gar nicht, ob du überhaupt noch stehst. Aber Gott sei Dank, dass es diese Dinge gibt und Gott erlaubt diese Sachen. Er ist so großzügig, ich kann mir das leisten. Er weiß, die Wahrheit wird frei machen. Menschen, ehrliche Menschen, aufrichtige Menschen, gute Menschen, die werden es schaffen. Gott erlaubt, dass Satan dich sogar quälen darf, dich verklagen darf, dich anschwärzen darf, dich kritisieren darf, dich schlecht machen darf. Gott erlaubt, dass er sogar dir Schwierigkeiten bringen kann. Er erlaubt das. Warum? Du hast du poliert. Du hast auf Hochglanz gebracht. Denke nur an Hiob, was alles passiert ist. Weißt du, und Gott will sehen, wie du darauf reagierst. Und das ist, also Gott kann sich leisten, dieses Spielchen mit dir und mit mir. Er kann sich das leisten. Warum? Weil er weiß, ich habe ihm genug Kraft gegeben, ich habe ihm genug Salbung gegeben, ich habe ihm genug Heiligen Geist gegeben. Er schafft es. Er schafft es. Und jetzt, der Teufel soll sich die Hörner abbrennen oder abbrechen und so weiter. Er kann machen, was er will. Er wird nichts ausrichten. Gott benutzt die Gottlosen, um dich zu prüfen. Verstehst du? Nicht die Christen prüfen dich so sehr, sondern die Gottlosen, die nicht so richtig mit Gott stehen, die mal Gott kannten, weißt du, die mal mit Gott lebten. Gottlose sind Menschen, die mal bei Gott waren und sich von Gott gelöst haben. Die anderen sind Heiden, die keinen Glauben haben. Aber die Gottlosen, die kannten. Und deshalb, weil sie das alles kennen und weil sie einmal fest im Glauben waren, deshalb versuchen sie jetzt, dich zu erschüttern, dich zu versuchen. Weißt du, ob du die Geschichte verstanden hast oder nicht? Ob du fest bist oder nicht? Wie stabil du bist, er lässt es zu. Es ist erstaunlich, dass Gott am Ende sogar seine schlimmsten Feinde dazu bringt, ihm zu dienen. Gott kann sich leisten, so ein Saul von Tarsus. Überleg einmal, zuerst zerstörte die Gemeinde und dann wird der größte Baumeister der Gemeinde, Jesu Christi, missioniert, stellt die ganze Welt auf den Kopf. Gott kann sich das leisten, eine Gemeinde zu zerstören und dann diesen Mann zu erwecken und sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Was habe ich dir getan? Gott lässt zu, dass wir in Sünde fallen, dass wir Fehler machen und dass wir aus den Fehlern lernen. Er kann sich leisten, diesen Luxus, diesen Privileg. Er kann sich's leisten. Er kann leisten, dass, und schau die Bibel an. Gott erlaubt, dass Menschen Fehler machen. David hat Fehler gemacht. Mose hat Fehler gemacht. Noah hat Fehler gemacht. Alle Männer und Frauen haben Fehler gemacht. Und trotzdem hat Gott mit ihnen Geschichte gemacht. Gott sagt uns, und das ist, was die Gnade vermag. Ich habe gestern über die Gnade gesprochen. Und Gott sagt, gerade durch Versagen schafft er was Neues und zeigt, du, ich liebe dich auch, wenn du versagst. Ich bin für dich. Ich stehe zu dir. Und verzweifle nicht und gib dich nicht auf. Und rühm nur die Gnade und das Erbarmen Gottes. Die Gnade rechnet nicht mehr. Weißt du, zuerst einmal das Gesetz, also das hast du übertreten, so viel, und das, dafür kostet das so viel und so viel. Das Gesetz und die Menschen rechnen, aber die Gnade rechnet nicht. Es ist eine interessante kleine Geschichte passiert im Zarenreich in Russland. Da ist ein junger Soldat, also der Zar hat sich mal verkleidet und wollte mal sehen, wie seine Soldaten so sich benehmen, so die übrige Zeit, und besucht mal die Kaserne. Und es war abends spät, geht durch die Kaserne, und da ist einer eingeschlafen über seine Rechnungen, was er noch alles zu zahlen hat, wie viel Schulden er hat. Und dann hat er noch hingeschrieben, wer soll das bezahlen? Und schlief, und der Zar guckt rüber und nimmt den Zettel, zieht vor, und dann schreibt er Nikolaus. Zar Nikolaus war das. Und morgens wacht er auf und ist entsetzt, dass da eine Unterschrift ist. Wer soll das bezahlen? Nikolaus. Und dann kommt der Zar und sagt, jemand hat einen Zettel mit meiner Unterschrift. Der soll sich bitte melden. Und der junge Soldat ist erstaunt, und bei ihm ist nämlich das passiert. Er hat mit dieser Zettel und mit der Unterschrift. Wer hat meinen Namen Nikolaus auf seinen Zettel irgendwo heute Nacht gefunden? Und dann kommt er und sagt, du, deine ganzen Schulden sind bezahlt. Deine ganzen Schulden sind bezahlt. Wer soll das bezahlen? Du fragst dich auch, wer soll das bezahlen? Wie soll das zugehen? Weißt du, in der Bibel haben Leute immer wieder gefragt, wie mag das zugehen? Ich weiß von keinem Mann, Maria nur als Beispiel. Ich kenne keinen Mann. Oder Josef, naja, was ist der Witwer vielleicht, alter Mann oder wie auch immer. Ich habe noch keinen Verlobten, ich habe keinen Freund, ich habe keinen Mann. Wie soll das zugehen? Bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Weißt du, Gott ist der große Schöpfer, aber er ist nicht nur unser Schöpfer. Er ist auch unser Erlöser, er ist auch unser Versorger. So, er sitzt in der Zentrale und zieht alle Register. Gott ist ein großzügiger Gott. Weißt du, er gibt dir über Bitten und Verstehen. So viel kannst du gar nicht denken, was er dir gibt. Er gibt dir nicht nur das, was du bittest, sondern er gibt dir auch das, was du nicht gebeten hast. Gott zählt nicht. Er gibt dir auch das, was du nicht gebetet hast. Denk drüber nach. Viele Sachen weißt du gar nicht, dass du es brauchst. Aber das sind Folgeantworten, Folgeergebnisse. Weißt du, ohne Gott bist du arm, aber mit Gott bist du reich. Und sagt, Gott will das Beste dir geben. Gott sieht aus, ohne zu zählen. Weißt du, auch wenn er doch riesige Verluste hat, deswegen, nur wegen dir hat er so viele Verluste, aber er tut es trotzdem, nur aus Liebe. Für uns heißt das, Gott erwartet nichts von uns, dass wir besonders was leisten. Er gibt, ohne zu fragen, kannst du es auch bezahlen? Wir fragen immer wieder, wenn jemand was will, kannst du das auch bezahlen? Als die Rumänen hier mal kamen, vor vielen Jahren, also gleich nach der Wende, als die Rumänen kamen, wollte jemand meine Kamera abkaufen, und habe ich gesagt, weißt du, so viel Geld hast du gar nicht, dass du die kaufen kannst. Sagt er, doch. Und dann geht er nach Hause, sagt, komm mal her, ich zeig dir. Und dann macht die Matratze auf, und der Matratze hat er schön das Geld gebügelt, weil er ja kein Sparbuch haben sollte. Ich kann bezahlen. Weißt du, oft, und wir denken manchmal, Gott kann das nicht bezahlen, er kann sich das nicht leisten. Gott ist reich. Wenn er nur einmal zeigen würde, wie reich er ist, seine Schatzkammer, sein Reichtum. Gott ist sehr reich. Du sagst, der kann das nicht bezahlen. Wer soll das überhaupt bezahlen? Und so fragen wir oft, wie soll das überhaupt zugehen? Frag nicht so viel wie und so weiter. Vertraue Gott und sag, mein Gott kann alles tun. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Gott gibt uns hundertfach zurück. Weißt du, wenn du erfolgreich sein willst, wenn du was von Gott haben willst, dann gibt er dir hundertfach zurück. Aber zuerst musst du deinen Teil investieren, deine Eigenbeteiligung. Du musst zuerst mal von dir etwas unternehmen. Jesus erzählt eine Geschichte in Markus 10, Vers 28. Ich versichere euch, niemand bleibt unbelohnt, der um meinetwillen oder um des Reiches Gottes willen oder der guten Nachricht willen etwas aufgibt. Ihr bekommt es hundertfach zurück in dieser Welt und noch das ewige Leben dazu. Ihr kriegt hundertfach wieder. Überleg einmal, du gibst 10 Euro und das hundertfach zurück. Also sei nicht so knausig. Wenn Gott dir sagt, tu das, dann tu das von Herzen und gib es mit Freuden, egal ob du es verstehst oder nicht. Gott belohnt es. Ich denke nur an eine kleine Geschichte, auch mit dem Umbau hier in der Kirche, als wir renoviert haben. Da kommt so ein russischer Bruder, spielt auf der Gitarre und singt aus von Moskau, dieser Bruder. Und ich bin so begeistert. Und er sagt, das Opfer von heute Abend geht an unseren Bruder. Und ich gebe das Opfer. Und wir sind in der Renovierung. Und es waren so 700 Euro im Opfer drin. Weißt du, die Leute, weil er so lieb gesungen haben die Leute ein gutes Opfer gegeben. Und denke, die 700 Euro könnte ich gut gebrauchen. 70 Euro hätte ich ihm gerne gegeben, aber 700. Und trotzdem habe ich gegeben, weil ich es versprochen habe, das Opfer gehört ihm, ich gebe es ihm. Und es wurmt, in meinem Herzen wurmt es. Ich drehe mich auf der einen Seite, auf die andere Seite im Bett abends und kann nicht schlafen. Aber dann sagte ich, Herr, ich habe es dir gegeben und nicht nur dem Bruder. Ich habe es dir gegeben, diese 700 Euro, und du wirst mich belohnen. Und auch wenn wir jetzt in der Renovierung drin sind und wenn wir Ausgaben haben, du wirst es geben. Am Dienstag hole ich meinen Kontoauszug, da sind 7000 Euro draufgekommen von jemand ohne Namen. Du siehst also, Gott ist ein großzügiger Gott. Wir geben nur paar lumpige Euros, paar lumpige Scheine, wir geben, und Gott gibt uns reichlich wieder zurück, über Bitten und Verstehen. Gott gibt es hundertfach zurück, das Beste sogar und das ewige Leben noch dazu, denn wir sammeln dadurch Schätze im Himmel. Also sei nicht so knausrig, sei nicht so geizig. Es ist ein Segen ohne Ende. Weißt du, wenn du Gott dienst, dann ist ein Segen ohne Ende. Im 18. Jahrhundert, also noch ein Jahrhundert weiter zurück, da war ein Pastor, junger Pastor, der diente Gott leidenschaftlich, brannte für den Herrn und so weiter. Und er betete mal zu Gott und hat eine Not gehabt und sagte, Herr, ich brauche einen größeren Betrag, damit ich meine Familie versorgen kann, damit ich das Reich Gottes bauen kann, damit ich mich voll dem Reich Gottes hingeben kann und dergleichen. Und es hört jemand sein Gebet, ein reicher Mann. Er sagt nicht, dass ich erhöre, sondern er hört und sagt, oh, der arme Mann, der predigt, der dient Gott und der arbeitet für Gott, den soll ich was geben. Aber, naja, wie soll ich das machen? Dann schickt er zuerst mal einen Umschlag mit, weil damals die Post ja nicht so sicher war wie heute. Heute ist es auch nicht sicher, aber trotzdem. Schickt er 50 Reichsmark oder Dollar oder was es auch war, schickt er 50, also 50, eine 50er Schein mit dem Vermerk, es kommt noch mehr. Und das kam jede Woche. Er hat den ganzen Betrag, was er geben wollte, sich ausgerechnet und das immer jede Woche geschickt. Es kommt noch mehr. Und er freut sich schon. Es kommt noch mehr. Wenn du zu Gott betest, Gott gibt dir etwas und dann kommt immer mit dem Vermerk, es kommt noch mehr. Überleg einmal. Gott segne dich, es kommt noch mehr. Gott gibt dir was. Und meistens kommt es ganz anders, als du denkst, verstehst du? Aber es kommt in diesen kleinen Schein. Am liebsten wäre es gewesen, natürlich, wenn man den großen Betrag gehabt hätte. Aber nein, es kommt noch mehr. Bis der ganze Betrag rübergekommen ist. Und so ist es. Gott gibt uns Stück für Stück. Alles ist Stückwerk. Jede Erkenntnis, alles ist Stückwerk. Gott kann sich das leisten. Es kommt noch mehr. Auch wenn du dich vorbereitest, wenn du betest und wenn du Gott fragst und dich inspirieren lässt. Weißt du, es kommt noch mehr. Und manchmal denkst du, das ist was Böses, was jetzt passiert ist in meinem Leben, wenn dein Auto kaputt gegangen ist oder dein Fahrrad gestohlen wurde oder so weiter. Da denkst du, oh, um Himmels Willen, da bricht eine Welt zusammen. Es kann sein, dass du geschockt bist, dass du fast wie gelähmt bist. Aber du solltest nicht mutlos werden und sagen, danke Herr, es kommt noch mehr. Nicht im Negativen, sondern im Positiven. Danke Herr, es kommt noch mehr. Wenn Gott eine Tür zumacht, macht er woanders eine Tür auf. Es kommt noch mehr. Wenn irgendwo etwas Negatives passiert, Gott löst auf eine andere Art und Weise das Problem, dass du verblüfft bist, es kommt noch mehr. Gottes Wesen ist, zu geben, und zwar in Raten, Stück für Stück, Also in Raten Gott, alles was Gott gibt, gibt uns nicht auf einmal. Warum? Wenn er das dir auf einmal geben würde, würden die Diebe dir alles klauen. Würden die Leute dir nachstellen. Oh, was kriegst du? Ist nur eine Rate, hast du jetzt gekriegt. Aber das nächste Mal kriegst du wieder eine Rate. Und wieder eine Rate. Und so versorgt Gott dich mit dem überfließenden Segen, immer in Raten. Alles, was wir brauchen, wird uns gegeben. Egal was es ist, Gott gibt uns Wunder, gibt uns Gnade, gibt uns Rat, gibt uns Freude, gibt uns Hilfe, auch die Unterstützung. So wie deine Tage, so auch wie deine Kraft. Gott gibt, also er hört Gebete, er ist ein Helfer in der Not. Er gibt dir ein Stück Achtung und dann kommt wieder Verachtung. Dann gibt es wieder Achtung. Und je verachteter du wirst und bist und warst, desto mehr Achtung bekommst du letztendlich. Weißt du, du sagst jetzt, guck mal, ich bin der letzte Dreck. Wer und was bin ich? Aber Gott hat seine Hand in deinem Leben und Gott plant dein Leben und Gott führt dein Leben und er ist großzügig. Fällt etliches auf Steinige, etliches auf Dornen, etliches fressen die Vögel weg, etliches fällt auf den Weg. Gott ist großzügig im Geben. Gott gibt auch die Heilung in Raten. Es kommt noch mehr. Gott ist ein Gott, der gerne gibt, sogar über Bitten und Verstehen. In Titus Kapitel 3, Vers 4 und folgende Verse. Daran ist die Freundlichkeit und Güte Gottes und die Menschenliebe Jesu, unseres Retters, erschienen. Wir selbst hatten nichts vorzuweisen, womit wir was verdient hätten. Doch Gott hatte Erbarmen mit uns und er gab uns seinen Geist im reichen Maß. Gott gab uns seinen Geist im reichen Maß. So viel kannst du gar nicht verkraften, was er dir gibt. In so eine Fülle. Er hat uns geschenkt und er hat uns begnadigt, so heißt es weiter. Und wir hoffen, dass er uns noch das ewige Leben schenkt. Deshalb dein Thema irgendwo in der nächsten Zeit, deine Erlösung kommt noch. Weißt du, das Endgültige, dieses I-Tüpfelchen kommt noch. Jesus kommt zu allen Menschen und Jesus begegnet allen Menschen und er ruft alle Menschen. Deshalb, er kann alle auf einmal hören, Gott ist so großzügig, dass er nicht sagt, ich konzentriere mich nur auf dich, Johannes. Nein, er konzentriert sich auf euch alle. Gott zählt nicht. Bei Gott zählt, sind wir alle eins, die Menschheit. Gott beschenkt alle mit Liebe, mit Sympathie. Gott beschenkt alle mit Seligkeit, mit Hoffnung. Gott beschenkt. Und wenn er einen beschenken konnte, kann er den anderen auch beschenken. Gott beschenkt uns, damit wir andere beschenken können. Im Psalm 145, Vers 8, da heißt es, der Herr ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Gnade. Der Herr ist gütig zu allen. Sein Erbarmen waltet über alles seine Werke. Weißt du, über alles, was du sogar arbeitest, über alles seine Werke, das, was du aufbaust, im Namen Gottes, waltet seine Güte und sein Erbarmen. Oder in Lukas Kapitel 5, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, aber die Kranken. Und Gott kann sich verschwenden, dass er sich nur für die Kranke hergibt. Und Jesus kam und heilte die Kranken, heilte die Zerbrochenen, heilte die von Satan Überwältigten. Gott schenkt den Kranken Gesundheit. Das kann er machen. Gott beschenkt die Sünder mit Heiligkeit. Ich denke mal, guck mal, alle großen Sünder sind heilig, oder alle Heilige waren mal schlimme Sünder. Waren unrein, waren verloren. Hatten keine Gemeinschaft mit Gott, waren ausgestoßen und er hat sie angenommen, hat sie eins gemacht, mit sich selbst versöhnt. Gott gibt mehr, als du verkraften kannst. Deshalb, du musst Glauben haben. Und nach dem Maß deines Glaubens gibt er dir jetzt im Augenblick. Wenn du kleinen Glauben hast, wirst du kleine Dinge bekommen. Aber mit denen musst du treu sein und mit denen musst du wuchern. Und du musst rechnen. Aushalten mit diesen Kräften, die Gott dir gibt, aber er gibt dir großzügig. Er ist ein großer Spendierer, ein großer Geber. Gott gibt. Nehmen musst du natürlich jetzt. Annehmen musst du jetzt. Du musst selber sagen, ja Herr, ich akzeptiere, was du mir gibst. Egal was es ist. Gott gibt uns, was wir brauchen. Und hinter allem steckt Gott dahinter, was uns fehlt, was wir vermissen. Gott zeigt uns die Not und sagt, du nimm das, das ist für dich. Jemand hat ein Geschenk gekriegt dieser Tage und kommt zu mir und sagt, kann ich das annehmen? Ist das für mich? Ich habe gesagt, ja, wenn das dir geschenkt worden ist, dann nimm das für dich. Ist es für dich? Ja, ich bin nicht würdig. Ja, ist es für dich? Weißt du, stell dir mal vor, du würdest ein Batzen Geld überwiesen bekommen. Und dann denkst du zuerst mal, die haben sich im Konto vertan. Oder den Bankleitzahl. Ja, so, bin ich das? Muss ich das der Bank melden? Was würdest du machen? Du würdest 100 Euro auf der Straße finden. Würdest du dann zur Polizei gehen und der Polizei abgeben? Müsstest eigentlich. Mir ist einmal was passiert. Ich bin unterwegs und muss zurückfahren und es sind einige 100 Kilometer gewesen und ich muss tanken. Und ich merke, ich habe mein Portemonnaie vergessen. Und was mache ich? Ich bete, lieber Gott, hilf mir in meiner Not. Hilf mir, ich weiß nicht und ich kenne hier niemanden, wo ich jetzt anbetteln könnte oder was verpfänden könnte und so weiter, dass ich nach Hause komme. Ich habe mein Portemonnaie vergessen. Keine Scheckkarte, nichts dabei. Und dann sagt eine Stimme, steh auf und geh um das Auto. Ich steige aus und gehe um das Auto und finde 100 D-Mark auf der Straße liegen. Ich habe Gott gedankt. Ich habe es angenommen und habe getankt und bin nach Hause gefahren, weil ich gebetet habe. Verstehst du? Darf man sowas nicht? Ich habe gestern euch gesagt, Gott bricht Gesetze, sogar seine eigenen Gesetze manchmal, weil er ein Gott der Gnade ist. Er ist ein gnädiger Gott. Also Gnade und Gesetz vertragen sich nicht. Entweder ist Gnade rechtskräftig oder Gesetz rechtskräftig. Und Gott ist ein Gott der Gnade und er bricht es und sagt, nimm, was dir vor der Hand kommt, das nimm und gebrauch es. Gott ist großzügig. Gott ist so großzügig. Ich möchte dir Mut machen, diene Gott. Hab keine Angst, Gott zu dienen, dass du verhungern wirst oder dass du in Not geraten wirst. Fang an, Gott zu dienen mit den Gaben, was du hast. Gott gibt, was wir brauchen. Weißt du, du hast vielleicht die ganze Nacht gefischt und die ganze Nacht gearbeitet, so wie Petrus, und nichts gefangen, keinen Erfolg gehabt. Du hast überall Angebote du hast Zettel verteilt, du hast es angeboten den Leuten, du hast präsentiert und niemand hat was gekauft. Die ganze Arbeit war umsonst, der ganze Einsatz war umsonst, außer Späß nichts gewesen. Und dann sagt der Herr dir etwas, gibt dir ein Stichwort und du solltest viel mehr auf Gott hören, was er dir sagt. Dann würdest du erfolgreich arbeiten. Hör auf dem und dann der Herr sagt plötzlich zu Petrus, wirf dein Netz nochmals mittendrin im See aus, wo keine Fische sind, wo nichts zu fangen ist. Aber mach was, auf dein Wort hin, sagt er. Und was macht er? Den größten Fang seines Lebens. Wenn du Gott gehorchst, wirst du den Fang deines Lebens machen. Und Gott ist so reich, dass er dich entschädigt für den Rest deines Lebens. Gott kann das. Gott kann in einer Stunde dich im Lotto gewinnen lassen. Weißt du, für Gott ist das kein Problem. Du musst nur offen sein, für Gott zu arbeiten, für Gott zu dienen. Ich werde nie vergessen, bei mir sind schon viele Jahre her, aber ich zehre immer wieder von diesen Dingen, die Gott in meinem Leben getan hat. Ich arbeite für Gott, predige auf der Straße, missioniere und eifere für den Herrn. Und dann kommt jemand und sagt, Bruder, mal tu das, du musst dich entspannen, du musst dich ausruhen ein bisschen. Du brauchst irgendein Stück Land, wo du sagen kannst, hier steht meine Hütte und. Und dann sagt er, ich habe ein Grundstück, das kannst du haben, wir gehen morgen zum Notar und du gibst mir 10 D-Mark und wir überschreiben das. So, also pro forma, so nur zum Schein. Also ich habe was bezahlt. Und als ich dann das Grundstück angucke, ich bin entsetzt. Dornengestrüpp. Kein Wunder, dass niemand es haben wollte und dass er nicht verkauft hat. Und dass er mir denkt, der arme Pastor, der kann beten wenigstens und kann roden oder was weiß ich, der kann machen, was er will. Auf jeden Fall, ich habe das Grundstück gerodet und als ich dann wegzog von Stuttgart, habe ich verkauft und zwar versteigert. Ich habe noch nie ein Grundstück verkauft in meinem Leben, versteigert. Und dann habe ich zuerst mal Makler angerufen, was soll ich machen? Dann sagte er, es gibt keine Grundstücke hier in dieser Gegend, nachdem man schön angelegt hat und dergleichen. Es gibt keine Grundstücke. Und da bestellen sie die Leute am Tag auf eine Stunde und da kommen die Käufer und dann wird der Meistbietende verkauft. Und so habe ich auch gemacht. Und dann habe ich 3.000 zuerst mal angesetzt, ganz unten, bescheiden. Und dann, ich biete mehr. Ich bin bei über 30.000 gelandet. Verstehst du? Und du siehst, so versorgt Gott, wenn du für Gott arbeitest. Du kriegst ein Gestrüpp zuerst einmal. Meine Frau hat fast geweint, sagt, nein, hier werden wir nichts zustande bekommen. Aber du musst Geduld haben, daran arbeiten, das Gestrüpp roden und dann was daraus machen. Gott gibt und meistens in so einer komischen Verpackung, im Gestrüpp. Gott gibt im Gestrüpp. Das sagst du, nee, und das soll die Gabe Gottes sein, das soll die Entlohnung sein, so primitiv. Aber guck mal, du musst die Gabe auspacken. und ihr werdet finden, das Kind und die Mutter, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. So ist auch Gott, hat es sich so getarnt. Gott gibt und die Gabe Gottes, das war das Reichste, das Größte, was je passiert ist, aber in so einer Verpackung. Deshalb achte nicht so sehr auf die Verpackung, wie das uns rüberkommt, achte auf den Inhalt. Was gibt Gott uns? Der Inhalt ist ausschlaggebend. Gott beschenkt uns mit Hoffnung, mit Zuversicht, mit Optimismus, mit Seligkeit, mit Zuneigung, mit Gnade, mit Güte. Er beschenkt uns. Aber das meistens in einer komischen Verpackung. In einer törichten, dummen, naiven, einfältigen Art und Weise. In Epheser Kapitel 1, Vers 4. Seht doch her, oder schaut her, was für eine große Liebe unser Vater schenkt. Denn wir dürfen uns nicht nur Kinder nennen, sondern wir sind es auch wirklich. Und schaut euch die Kinder Gottes an. Der eine ist so schief, der andere so schief, der andere anders schief. Und jeder hat irgendwo einen Knacks. Ja, jeder. Der eine hat abstehende Ohren, der andere zu lange Nase. Und so weiter. Und wir sind es Kinder Gottes. Halleluja. Ja, preis dem Herrn, wir sind Kinder Gottes. Und wir dürfen uns nennen. Und wir sind es wirklich. Auch wenn man uns nicht ansieht. Und man sieht vielen gar nicht an, dass sie Kinder Gottes sind. Man denkt also, und da soll da ein Kind Gottes sein. Und das, was nichts in der Welt ist, das hat sich Gott erwählt. Und dann heißt es weiter, gepriesen sei Gott und der Vater unseres Heilandes Jesus Christus. Er wollte uns für sich selbst haben, für sein eigenes Herz. Und er hat uns von Ewigkeit her vorausbestimmt, dass wir seine Kinder sein sollen durch unseren Herrn Jesus Christus. Eigentlich, wir sind schon von der Ewigkeit her bestimmt. Im Gottes Wesen liegt es, dass er barmherzig ist, dass er großzügig ist, dass er gibt. Und schon, du bist noch gar nicht geboren gewesen, hat Gott dich schon bestimmt für das ewige Leben. Da hat er schon die ganze himmlische Einrichtung schon für dich alles fertig. Du musst nur kommen nachher und einziehen. Ist alles schon bereit. Weißt du, wenn du in den Himmel kommen wirst, du wirst eine perfekte Wohnung haben. Jesus sagt, ich gehe hin, Johannes Evangelium 14, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen. Und je nachdem, wer du bist, also deutsches Reden, also ich gehe hin, euch eine Hütte zu bereiten. Die anderen Völker, bei den anderen Menschen, wenn sie andere Übersetzung haben, ich bereite euch einen Palast. Aber die Deutschen sind mit einer Hütte, mit einem Zelt zufrieden schon. Hör auf, weißt du, du kriegst einen Palast, nicht nur eine Hütte oder so eine Laube, ein Palast, ein Apartment. Ja, du bekommst, Gott ist so großzügig. Rechne mit der Großzügigkeit Gottes, mit der Größe Gottes. Auch wenn du hier Probleme in dieser Welt hast, vergiss diese Probleme dieser Welt. Diese Probleme werden drüben nicht mehr da sein. Die werden alle gelöst sein. John Wesley und Whitefield, die waren zwei Methodistenbrüder, die, aber irgendwo, zuerst waren sie alle ein Herz und eine Seele und die haben dann irgendwo Streit gekriegt, die beiden Brüder. Und dann sind sie auseinandergegangen und dann kam jemand und die haben sich nicht mehr vertragen, die haben sogar gegeneinander gepredigt, Stück weit. Und Whitefield und Wesley, John Wesley. Und gepredigt. Und dann kommt jemand zum Wesley und sagt, Bruder Wesley, kannst du dir vorstellen, dass Whitefield im Himmel ist? Bruder Whitefield. Ja, sagt er, der wird im Himmel sein. Aber so weit weg, dass ich ihn gar nicht sehe. So weit weg, dass ich ihn gar nicht sehe. Weißt du, der Himmel ist so ein großer Platz. Der Himmel ist so ein großer Platz. Weißt du, da wird so Platz sein. Deshalb, ob du dich jetzt hier mit jemandem verträgst oder nicht verträgst, spielt keine Rolle. Im Himmel werden sie so weit auseinander sein. Sei getrost. Weißt du, hier gibt es so viel Streit und Knatsch unter Christen und den Kindern Gottes. So viel Auseinandersetzungen und so viel Spannungen. Wenn ich dran denke, Martin Luther und Calvin und so weiter, die haben sich beide auch nicht vertragen und die haben sich sogar einander verdonnert in die Hölle. Aber das zählt gar nicht bei Gott. Denn Jesus sagt, ich gebe euch nur den Himmelreichsschlüssel, den Schlüssel des Todes und der Hölle, behält er sich selber vor. Niemand kann jemanden verdammen und verurteilen. Die Schlüssel hat er selber in seiner Tasche. die Schlüssel des Himmelreichs kriegen wir und so weiter. Und beide, Calvin und John Wesley, werden im Himmel sein, oder Zwingli und Martin Luther, die werden im Himmel sein, weil sie Gott gedient haben, jeder auf seine Art, mit seinem begrenzten Horizont. Gott ist viel größer als unser Spatzenhirn. Viel größer, viel mächtiger. Weißt du, er ist nicht so klar, kleinkariert. Nur die Freikirchler, nur die Pfingstler, nur die ernsten Bibelforscher. Nein. Alle, die an Jesus Christus glauben, ob sie verstehen oder nicht, die werden ins Reich Gottes kommen. Gottes Reichtum ist unerschöpflich. Ich habe einmal eine russische Frau beerdigt, also die kam aus Russland, die bekehrte sich, war über 80 Jahre alt und starb. Und jetzt muss ich einen Text finden, was soll ich am Grab sagen von dieser Schwester, die ist weder getauft, die hat sich bekehrt und dann ist kurze Zeit drauf gestorben. Die hat nämlich nicht mal die Möglichkeit gehabt der Taufe. Und dann bete ich und dann frage ich, lieber Gott, was soll ich sagen? Und dann hat Gott mir ein Bibelwort gegeben und ich will ihren Mangel mit meinem Reichtum ausfüllen. Ich will ihren Mangel, was sie nicht erreicht hat, mit meinem Reichtum ausfüllen. Gott füllt alles aus, wenn wir in der Ewigkeit eines Tages sind. Und da werden wir nicht mehr zimperlich und ängstlich sein oder kleinkariert sein. Gott gibt reichlich. Er ist ein guter Geber. Er gibt uns Hilfe zur Selbsthilfe, Kraft, damit wir etwas in Bewegung setzen. Er gibt uns Mund, damit wir aussprechen. Er gibt uns Augen, dass wir sehen. Er gibt uns Ohren, dass wir hören. Also, dass wir etwas unternehmen in seinem Namen. Die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist in unseren Herzen ausgegossen. Wir müssen uns nur lieben, nur vertragen. Wir müssen nicht etwas tun, wir müssen nur diese Liebe umsetzen, die in uns ist. Gott gibt uns reichlich. Er gibt uns das Positive, aber auch das Negative reichlich. Auch das kommt manchmal. Und manchmal wird das Negative manchmal überwiegt es manchmal, aber das sollst du gar nicht denken. Weißt du, das ist so, da wird alles eines Tages umgedreht. Das, was oben ist, ist unten und das, was unten ist, ist oben. Und dann wirst du staunen. Guck mal, ich habe gar nicht gewusst, dass das Negative so viel Frucht gebracht hat, so viel Nutzen gebracht hat. Gott lässt sich nicht nach Menschenmaß messen, sagt der Hiob 33, 12. Er lässt sich nicht nach Menschenmaß messen. Gott misst ganz anders. Da gilt nicht Meter und Kilometer und nicht Tonne und Hektoliter. Nein, Gott misst mit anderen Maßen, so überschwänglich. Und da redet der Hiob und sagt, er tut immer wieder, mal sanft, mal hart. Man achtet nicht darauf, manchmal zur Nachtzeit, wenn die Menschen ruhig schlafen, in tiefem Schlummer sind, auf dem Bett liegen, dann redet Gott durch Träume und Visionen. Dann offenbart er sich, mal hart, mal sanft. Hiob 33, 14. So redet Gott mal hart, mal sanft. Gott gibt. Behalten müssen wir es. Festhalten müssen wir es. Gott gibt uns im Überfluss. David sagt im Psalm 16, Vers 11, du zeigst mir den Weg zum Leben, beschenkst mich mit Freude. Bei dir ist Glück im Überfluss. Du lässt mich an Glück teilnehmen. Du lässt mich das Glück genießen. Du lässt es, du erlaubst es. Gott lässt einfach, dass du all das mitmachst, damit du ein Leben, ein erfülltes Leben führst, und unser Leben ist erfüllt. Deshalb, das Leben wäre sinnlos, wenn Gott nicht in seinem Reichtum über unser Leben walten und schalten würde. Alles, was du brauchst, ist dir schon gegeben vor Grundlegung der Welt. Du musst nur abholen. Also der Glaube und die Segnungen Gottes sind für Selbstabholer. Gegeben ist es schon worden. Es ist schon da. Jetzt holst du nur ab. Lies 5. Mose 28 und 30. Weißt du, da hast du die Wahl. Wenn du meiner Stimme gehorchst und auf mein Wort achtest, dann wirst du in der Stadt, auf dem Land, auf den Reisen, wo auch immer, du wirst überall gesegnet werden, wenn du auf mein Wort achtest. Die Fülle wird niemand nachgetragen. Die musst du nur achten und die kommt. Der Segen wird dich übernehmen, heißt es mal in meiner Bibel. Alles, was du brauchst, ist zum Abholen da. Steht schon parat, schon für dich sortiert, mit deinem Etikett, mit deinem Namen. Gott gibt uns immer just in time. So, es kommt noch mehr. Verlass dich auf ihn, auf seine Planung und seine Gaben, wie er das macht, just in time. Immer wenn du brauchst, nicht früher und nicht später, immer wenn du brauchst, es kommt just in time. Weißt du, viele Menschen haben keine Ahnung, wie Gott segnen möchte. Ich denke nur an den Zehnten. Der Zehnte ist so ein Schlüssel, wie du die Fenster des Himmels aufmachen kannst. Bei manchen sind die Fenster des Himmels dicht, da passiert, da läuft nichts und so weiter. Aber der Zehnte löst die Fülle Gottes aus. Weißt du, was Gott reichlich gibt, hundertfältig, tausendfältig gibt? Wie heißt es, Malachi Kapitel 3, bringt den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Und dann heißt es, und prüft mich, ob ich nicht die Fenster des Himmels aufschließe. Weißt du, Gott schmeißt alles zum Fenster raus. Und du musst nur aufsammeln. Und ich will die Fenster des Himmels öffnen. Gott will nicht rechnen. Und weißt du, er will nur sehen, wenn du deinen Beitrag leistest, egal wie viel das ist. Arme und Reiche, bei Armen und Reichen ist der Zehnte immer Zehnte und bleibt der Zehnte. So, aber dann, du hast einen offenen Himmel. Und ich will den Himmel öffnen und den Segen herabschütten. Schütten, nicht rieseln oder das. Nein, ich will herabschütten. Das heißt, wie ein Wasserfall kommt es runter. Unendlich stark und so weiter. Beweg den Arm Gottes und lass Gott handeln. Weißt du, wenn Gott einfach einmal anfängt zu handeln, dann misst er nicht mehr, dann rechnet er nicht mehr, dann zählt er nicht mehr. Nein, der verschwendet sich. Gott ist ein Verschwender. In all seinen Güter und Gnade und so weiter und alles gibt er umsonst noch dazu. Weißt du, er deckt im Angesicht unserer Feinde den Tisch. Umsonst. Umsonst. Er muss es nicht tun, aber er macht es aus von Herzen, weil er dich lieb hat. Weil er das Beste für dein Leben will. Es ist so wie bei einem Weinstock. Weißt du, wir sind nur die Reben, er der Weinstock. Und der Weinstock liefert immer Saft nach oben, nach oben, nach oben, so dass wir so richtig produzieren können. Und richtig Reben erzeugen können. Gott ist so großzügig, er gibt. Er gibt aus dem Unterbewussten, er gibt aus dem Wort Gottes, er gibt uns aus der Gemeinde, wir werden beschenkt von Gott. Und wir empfangen Gaben und die geben wir wieder weiter und wir kriegen wieder Neues. Und je mehr du gibst, desto mehr bekommst du wieder zurück von Gott. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Weißt du, du solltest nur die Begegnung mit Gott suchen. Und wenn du die Begegnung und die Berührung Gottes hast, dann hast du, was du brauchst. Dann hast du, was du brauchst. Dann musst du nicht mehr das Nächste von deinem Nachbar begehren und sagen, ich möchte auch das haben, was der hat. Nein, du hast so viel, dass du mit dir, mit den Segnungen Gottes selber so viel zu tun hast, bis du dir alles verarbeitet hast, dein Gefrierfach ist voll. Du sollst nur verarbeiten. Wenn du in Jesus bleibst und Jesus in dir, dann ist es so wie beim Weinstock und die Rebe, dann werde dir viel Frucht bringen. Und da wird nicht gerechnet, wie viel, sondern viel. Wenn Gott etwas segnet, das wird immer viel, unendlich, maßlos, endlos Formular. Die Fülle. Weißt du, viele begreifen nicht, die denken, also ich muss auf Sparflamme, auf Reserve fahren und leben. Nein, bei Gott musst du nicht auf Reserve, sondern wir sollen lernen, im Überfluss von der Segnung Gottes zu leben. Das ist nicht irgendwie was Amerikanisches im Überfluss. Nein, Gott will, dass du im Überfluss bist. Und zwar auf allen Gebieten, dass es dir wohl geht. Wenn es dir gut geht, geht es deiner Familie gut, geht es der Gemeinde gut. Wenn du gesegnet bist, ist deine ganze Umgebung profitiert davon. Und deshalb, es fängt bei dir die ganze Geschichte an. Gott will dich bewegen und dich zu etwas Nützlichem bringen. Gebrauche die Talente, die du hast und gewinne zwei andere Talente dazu. Oder du hast drei Talente, gewinn noch weitere drei Talente. Gott will, dass du gewinnst, dass du wucherst, dass du handelst. So ist Gott. Ich möchte vielleicht Gott und den Reichtum Gottes so betrachten wie eine Kerze. Weißt du, eine Kerze, die brennt. Und mit dem Feuer, der Flamme der Kerze kannst du 10 Kerzen anzünden, 1000 Kerzen anzünden. Das Feuer wird deshalb nicht weniger. Im Gegenteil. So, der Segen Gottes ist so wie eine Flamme, die brennt und brennt und brennt und brennt nicht aus. Der Glaube ist nur ein Akt, den du in Bewegung setzt. Du löst eine Lawine aus, du gibst. Und dann kriegst du von Gott zurück ein ganzes Paket seine Segnungen. Alles, was du brauchst, um selig zu werden. Alles, was du brauchst, um das Ziel zu erreichen. Vollpension bekommst du von Gott. Weißt du, Vollverpflegung, inklusiv alles inklusiv. Gott sagt, gebrauche das, was ich dir alles gegeben habe. Und denk mich, du hast die Überfahrt, du hast die Erlösung, du hast mein Patent, du hast meine Gabe, du hast meine, meinen Segen, geh hin in Frieden. Und du solltest eigentlich auch im Frieden leben. Du solltest dir nicht den Kopf zerbrechen, schaffe ich das oder nicht. Ganz besonders, als, was dein Glaube anbetrifft, deine Seligkeit anbetrifft. Weißt du, Gott hat in dir ein Licht angezündet und lass das Licht brennen. Freu dich, sei begeistert, gib weiter, bekenne Jesus. Und je mehr du Jesus bekennst, anderen Menschen gegenüber, wie gut er zu dir ist, wie großzügig er zu dir ist. Du musst den Menschen nicht erzählen, dass du Schwierigkeiten hast. Weißt du, das ist nicht nötig. Das merken sie bald selber von selbst, dass man Kämpfer hat, dass man Anfechtungen hat, dass man unten durch muss manchmal. Aber vertraue Gott, dass er aus deinem Leben was macht. Da ist ein Vater, der hat zwei Söhne gehabt und der lag im Sterben, war ein Bauer, Landwirt. Und dann, als er im Sterben lag, dann sagte er, Jungs, komm mal her, ich muss euch was sagen, im Acker ist ein Schatz vergraben. Und dann starb er. Jetzt wussten die Söhne nicht, wo, und hat keinen Ort angegeben, wo der Schatz vergraben ist. Die haben nur gehört, im Acker ist der Schatz vergraben. Und dann hat er seinen Geist aufgegeben und eingeschlafen und gestorben. Jetzt, die nächste Woche, versuchen sie dann irgendwo zu finden, wo könnte der Schatz womöglich sein im Acker. Haben nichts gefunden, haben den ganzen Acker umgegraben und nichts gefunden. Dann ist ihnen die Lust vergangen, den Schatz zu suchen. Haben sie Getreide gesät und das Getreide wuchs prächtig. Nächstes Jahr, als die Ernte abgeerntet wurde, haben sie nochmals noch tiefer gegraben. Vielleicht ist der Schatz noch tiefer im Acker. Denn der Vater hat gesagt, im Acker ist der Schatz vergraben. Dann haben sie noch tiefer umgegraben und auch nichts gefunden. Und dann wieder Getreide gesät und das hat nochmals doppelt so viel getragen. Und jetzt haben sie kapiert und begriffen, wo der Schatz liegt. Wo der Schatz liegt. Du musst entdecken, den Reichtum Gottes. Sich Regen bringt Segen. Sich Regen bringt Segen. Gott hat dir alles schon bereitgelegt und steht bereit. Du musst jetzt nur noch, ja, dich Gott zur Verfügung stellen. Egal was es ist. Guck mal, ich denke nur an die Geschichte, die bewegt mich immer wieder. Jedes Mal, wenn ich die Geschichte lese mit den 5 Broten und 2 Fischen. Was ist das für so viele? Pah, was ist das für so viele? Aber der Junge hat sich zugetraut, die dem Heiland gegeben, diese 5 Brötchen. Und der Herr Jesus hat 20.000 Leute gespeist damit. Weißt du, wenn das durch die Hände Jesu geht, durch die Hände Gottes geht, da wird nicht gerechnet, wie viel, da bleiben noch 12 Körbe übrig. Also du siehst, so ist Gott. Wenn du etwas einsetzt, wenn du dich irgendwo investierst für Gott, für Gottes Reich, wenn du etwas unternimmst, Christen sind immer Unternehmer, die unternehmen was. Wenn du etwas unternimmst für die Sache Gottes, da bleibt was übrig. 12 Körbe. Du hast alles in dir, was du brauchst, in deinem Kopf, in deinem Herz, in deine Füße, in deine Hände, in dein Portemonnaie. Du hast es. Und gebrauche das, sei ein Diener des Guten, diene Gott, wo du bist und wo du stehst. Weißt du, das, was nötig ist, das hat er dir gegeben. Du musst nicht zur Bank gehen und Kredit aufnehmen, um Gott zu dienen. Nein, fang an, da mit dem zu dienen, was du hast. Vielleicht mit ein paar Groschen, mit dem Zehnten. Werde mal treu im Zehnten geben und du wirst verblüfft sein, was in deinem Leben passiert. Gott will die Fenster des Himmels aufmachen. Er rechnet nicht. Und Gott gibt, wem er will. Und deshalb, wenn er sieht, du willst, du bist bereit, deinen Beitrag zu leisten, dann gibt er. Denkt er, dann sagt er, das kriegst du. Weißt du, du verstehst nur, wenn du auf Gott schaust, wenn du Gott nachfolgst, wenn du Gott ernst nimmst, wenn du Gott respektierst, wenn du tust, was er sagt. Und guck mal, da wird der beste Wein gemacht, den es je gegeben hat. Und das war vorher Wasser. Und das haben sie nicht gewusst, dass es vorher Wasser gewesen ist und in diese Gefäße. Weißt du, Gott gibt so viel, dass es das Beste vom Allerbesten ist. So eine Fülle entsteht, wenn Gott einem begegnet, wenn Gott einen berührt. So ein Segen. Alles ist uns bereits gegeben. Dir ist das Leben gegeben. Also fang an, das Leben zu leben. Und fang an, das Leben auszuleben. Die meisten Leute, die wissen mit ihrem Leben nichts anzufangen. Fang an, was zu tun. Werde aktiv. Sich Regen bringt Segen. Fang an, etwas zu tun. Und du hast, Gott hat dir das Leben gegeben. Weißt, eines Tages wird er dein Leben fordern. Und was hast du mit deinem Leben gemacht? Ja, ich bin die ganze Zeit vorm Fernseher gesessen. Ich habe so viele Filme gesehen, so viel Schind und so viel Shit und so weiter, so viel Mist. Weißt du, du hast alles reingeschluckt. Oder ich habe nur saß nur vorm Computer oder habe nur das und das gemacht. Weißt du, wir werden Rechenschaft ablegen, was wir gemacht haben. Ja, ich habe so viel geschlafen. Wir werden auch über Schlafen Rechenschaft ablegen. Viele Menschen verschlafen ihr Leben. Gott hat dir das Leben nicht gegeben zum Schlafen. 8 Stunden Schlaf reichen aus. Alles ist dir gegeben. Die Natur gibt die Nahrung. Die Erlösung ist dir gegeben. Der Verstand ist dir gegeben. Die Bibel ist dir gegeben. Was machst du mit der Bibel? Guck mal, wir haben Internetbibelschule oder Gemeindebibelschule. Studierst du die Bibel wirklich? Grabst du, buddelst du? So wie dieser zwei Jungs da im Acker. Du wirst einen Schatz finden in der Bibelschule. Also bedien dich des Materials und grabe. Also ich wäre froh, wenn ich so Material gehabt hätte als junger Christ. Ich hätte gebuddelt und ich habe 3, 4 Bibelfernkurse gemacht. Den einen fertig gemacht, den nächsten wieder. Oder manchmal habe ich 2 gleichzeitig gemacht, weil ich wollte wissen, was ist Gott, wer ist Gott? Ich wäre nie Prediger geworden, wenn ich nicht das Verlangen, die Sehnsucht gehabt hätte. Ich will es wissen. Und die haben gemerkt, Mensch, ich weiß immer noch zu wenig und Gott hat so viel zu geben. Und wo bin ich denn? Fang an zu suchen und du wirst einen Schatz im Acker entdecken. Gott hat dir Glauben gegeben, Gott hat dir Hoffnung gegeben und wir haben die Freiheit, Leute. Gott hat uns die Freiheit gegeben. So viel Freiheit, wie wir heute in Deutschland haben, hat die Welt noch nie gehabt. Die meisten sind geköpft worden, wenn sie an Gott geglaubt haben. In all die Jahrhunderte hindurch. Sind verfolgt worden, haben Hof und Haus und Frau und Kind und alles verlassen müssen und sind gesteinigt worden, sind verbrannt worden. Was weiß ich, was sie erlebt haben. Und wir haben die Freiheit. Und weißt du, und wir machen unseren Mund nicht auf. Weißt du, Gott hat uns so viel gegeben und er wird von uns sehr viel verlangen. Wir haben viel Gegebenes, von dem wird auch viel verlangt, meine lieben Freunde. Und was machen wir mit unserem Wissen, mit unseren Fähigkeiten, mit unserer Erkenntnis? Eigentlich, du weißt genug über Gott und Glauben und Welt und Teufel und was weiß ich noch. Du könntest Missionar werden und könntest schon längst aufs Missionsfeld sein. Denn die Missionare haben damals nicht so viel gewusst, wie du heute weißt. Und ich übertreibe es nicht. Manche waren ganz primitiv. Und was haben diese Leute gemacht? William Carey, ein Kesselflicker, Schuhmacher. Verstehst du? Der geht in die Mission. Andere, die konnten kaum lesen und schreiben, sind Wunderwirker Gottes gewesen. Weißt du, sie haben für Gott gearbeitet. Sie haben das Wenige, das Bisschen, was sie hatten, wunderbar gebraucht und eingesetzt. Setzt du ein, das, was du hast, und du wirst merken, Gott wird noch mehr geben. Smith Wigglesworth, Wort, der Mann des Glaubens, ein Mann des Glaubens, der Kranke sind am laufenden Band geheilt worden bei ihm, weißt du, und er konnte nicht mal lesen und schreiben. Seine Frau musste, wenn er predigte, aus der Bibel vorlesen, den Text, damit er predigen kann. Guck mal, und du kannst lesen und schreiben, das ist dir gegeben. Du hast Schulbildung, du hast Abitur womöglich, du hast sogar studiert. Und was machst du mit diesen Gaben? Träumst vor dir hin, betest ein bisschen. Aber weißt du, du sollst nicht nur beten, sondern du sollst für Gott arbeiten oder dich erholen. Sabbat, ja, vergiss das. Wenn du im Himmel bist, dann kannst du Sabbat genug. Da hast du deinen Frieden. Weißt du, dem Volke Gottes ist eine Ruhe vorhanden. Wir haben schon den Sabbat. Weißt du, du bist in der Ruhe Gottes und du kannst aus der Ruhe Gottes wirken, ohne Angst. Gott hat dir die Angst genommen. Danke Gott dafür. Weißt du, Gott rechnet nicht. Gott gibt uns so großzügig. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und du kannst furchtlos sein, wenn du willst. Du kannst natürlich auch dich ängstigen und verzagen und zittern. Weißt du, du bist in der Gegenwart Gottes. Du hast Gottesdienst, du kannst jederzeit zu Gott gehen, du kannst jederzeit beten, du weißt, wie man betet, du weißt, wie man in Sprachen betet. Aber tust du das alles? So viele Menschen, die den Heiligen Geist haben, in Sprachen beten, aber die beten nicht mehr. Weißt du, die quasseln lieber am Telefon, als ob das was bringen würde einem. Fang an zu beten im Geist, erbau dich im Geist. Gott gibt reichlich. Er hat so eine Fülle uns gegeben an Segnungen, an Geschenken, an Liebeserweisungen. Ja, mir hast du nichts gegeben. Glaub doch nicht, dass der liebe Gott dir noch was nachträgt. Der trägt niemand was nach. Wenn du was haben willst, Weißt du, die Segnung des Heils sind für Selbstabholer. Für Selbstabholer. Du musst kommen und selbst aussuchen, das will ich, das will ich, das will ich, das will ich. Und dann wird mitgenommen. Und das, überleg einmal, was brauchst du heute? Und Gott hat dir eine ganze Menge noch zu geben. Zu deiner Ausrüstung gehört noch eine ganze Menge. Weißt du, wir müssen in die Welt hinausgehen, wir müssen missionieren, wir müssen die Welt für Gott erreichen. Aber hast du die nötige Ausrüstung? Ja, mit der Steinschleuder. David hat auch mit der Steinschleuder da den Goliath erledigt. Aber die Zeit ist vorbei. Wir leben in einer hochentwickelten, technisch hochstehenden Zeit. Und wir müssen uns in die Zeit schicken und wir müssen unsere Gaben gebrauchen und einsetzen zur Ehre Gottes. Damit wir den erreichen, den Gott erreichen möchte. Damit wir dem dienen, dem Gott dienen möchte. Und den musst du finden. Zu dem musst du geführt werden. Aber du hast ja den Heiligen Geist. Wozu hast du den Heiligen Geist? Um nur Halleluja zu sagen? Nee. Du hast den Heiligen Geist, damit der Geist Gottes dich leitet. Gott ist so reich und er gibt jedem ohne Maß seinen Geist in so eine Fülle und kann es gar nicht bezahlen. Und wenn du anfängst, im Geist zu wandeln, im Geist zu dienen, du wirst verblüfft sein, was du alles dabei erreichst. Plötzlich wird der Heilige Geist dich noch viel mehr aufschließen, noch viel mehr vermitteln. Und plötzlich wirst du inspiriert werden, dass du sagst, mir reicht ich kann das gar nicht rüberbringen, alles, was ich zu bringen habe. Mir geht es also auf jeden Fall in meinen Andachten, wenn ich mich so vorbereite, ich kriege so viel, da denke ich, wann kann ich das predigen? Wo kann ich das predigen? Und manches bleibt in der Schublade und manches bleibt irgendwo liegen. Und irgendwann mal komme ich mal rüber und stöbere mal und sage, ja Mensch, das war ein ganz toller Gedanke. Und wir haben so viele tolle Gedanken, die verloren gegangen sind. Schreib sie irgendwo auf. Weißt du, Schätze muss man einsammeln. Irgendwo ablegen. Für die Inspiration des Geistes solltest du einen Ordner haben. Was Gott dir gesagt hat, nicht die Prophetien. Weißt du, so wie jemand, der hier einen ganzen Aktenordner sich angelegt hat vor lauter Prophetien, was alles so geweissagt worden ist. Nein, was hat Gott dir gesagt? Was hat er dir gegeben? Was hat er dir aufgeschlossen? Weißt du, das ist wichtig, was er dir gegeben hat, nicht den anderen, irgendjemand. Für den Matutis und für Herrn sowieso und Frau sowieso. Nein, was hat er für dich gegeben? Du bist der Mann, die Frau, die Gott gebrauchen und segnen möchte. Mit der er Geschichte machen möchte. Und Gott möchte mit jedem Einzelnen von uns Geschichte machen. Und jeder von uns sollte ein Revoluzzer werden. Die Welt auf den Kopf stellen. Das, was die Apostel einmal konnten, können Menschen heute immer noch, wenn sie den Heiligen Geist empfangen und dem Heiligen Geist gehorchen und sie vom Heiligen Geist gebrauchen lassen. Und die haben das damals getan. Und wollen wir das tun? Gott gibt reichlich. Er zählt nicht. Er wiegt. Gott zählt nicht. Gott wiegt. Und die Geschichte, die jüdische Geschichte, endet irgendwo in Babylon. Und plötzlich Belsazar feiert sein großes Fest. Und dann ist die Schrift an der Wand. Gewogen, gewogen und so leicht erfunden. Weißt du? Und da kommt Daniel und deutet die Schrift und legt die Schrift aus. Es war eine ganz normale hebräische Schrift wahrscheinlich. Gewogen, gewogen und so leicht erfunden. Aber die konnten nicht lesen, weil sie sich keine Mühe gemacht haben für das besetzte Land Judäa damals und so weiter, sich mit dem Volk sich zu beschäftigen, was für Volk ist das und so weiter. Sie konnten die Schrift an der Wand nicht lesen, weil sie sich keine Mühe gemacht haben. Es ist alles da. Du musst dich nur ein bisschen bemühen. Und Daniel kommt rein und sagt, no, das ist ganz einfach, gewogen, gewogen und zu leicht davon. Und dann die Auslegung, König, das betrifft dich. Da bist du gemeint. Du hast Gottes Geräte in die Hände genommen und du hast Gott gelästert. Das bist du. Du siehst also, wie Gott redet. Wir haben die Bibel, wir haben die Schrift und wir sollen die Schrift benutzen. Da brauchen wir keine großen Studien. Es ist wichtig, dass man angeleitet wird, kurz und so weiter, aber dann geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium und seid Zeugen und dient und arbeitet für die Sache Gottes. Wir haben einen großen Auftrag für Gott und für Gott zu arbeiten. Also kannst du die Schrift lesen? Kannst du den Weg des Heiligen Geistes spüren in deinem Leben, wie Gott dich geführt hat? Weißt du, Gott führt uns systematisch. Bis hierher hat er dich gebracht. Und jetzt will er was anders tun in deinem Leben. Gott ist so reich. Er will dich weiterbringen. Gott fängt nicht etwas an und dann bleibt der Bau eine Ruine. Nein, Gott will es fertig machen. Gott will es vollenden. Lass uns aufstehen. Lass uns beten und lass uns Gott bitten, dass er das Werk, das in uns angefangen worden ist durch den Heiligen Geist, auch vollendet wird. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns segnest über Bitten und Verstehen. Und du gibst uns ein gerüttelt und geschüttelt Maß, Herr, dass wir so viel bekommen, dass wir es nicht mehr verkraften können, dass wir nicht mehr ertragen können, dass du das Gute, das uns begegnet, das Gute, das du an uns tust. Herr, ich danke dir, dass du deine Kinder beschenkst, jeden Einzelnen, nicht nur an Weihnachten, nein, du beschenkst sie jetzt schon mit himmlischen Gütern. Was meine, sagst du, das ist auch deins. Wir sollen uns bedienen und wir sollen auf die Sache zugehen und wir sollen uns gebrauchen lassen und wir sollen lernen, deine Schrift zu lesen, Jesus, und deine Schrift zu verstehen, was du zu sagen hast, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Vater, ich danke dir, dass du heute noch wirkst und dass du ein großzügiger Gott bist, ein großzügiger Gott bist. Du gibst, wir haben es nicht verdient und du gibst uns trotzdem. Danke, Jesus. Amen.